Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute haben wir einen wunderbaren Tag und das ist nicht nur, weil die Sonne scheint, sondern weil es der 23. April ist, also der Tag des Bieres. Und an so einem Tag einen Podcast aufzuzeichnen, ist natürlich besonders schön, insbesondere natürlich für einen Beer Talk. Und ich habe natürlich auch einen ganz besonderen Gast, denn in letzter Zeit ist es so, dass viele Leute in der Bierbranche eher so ein bisschen nach hinten schauen, in die Vergangenheit und auch so ein bisschen traurig sind über die aktuelle Situation. Aber es macht ja auch Sinn, mal nach vorne zu schauen und zu sehen, wie kann man denn weiterentwickeln, wie kann man neue kreative Ideen haben, wie kann man die Branche voranbringen. Und genau so jemanden habe ich heute hier. Und da bin ich sehr gespannt. Also Marc Schneeberger erstmal, schön aus dem hohen Norden, Stralsund. Schön, dass du hier bist und Zeit für uns hast. Vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz unseren Hörerinnen selber vor.
Ja, na klar, Markus, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. 23.04. natürlich für alle Brauer ein tolles Datum, toller Tag, Tag des Bieres. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich heute hier bei dem Biertalk dabei sein darf. Ja, wer bin ich? Ich bin schon ein bisschen länger in der Branche dabei, seit etwas über 30 Jahren. Damals angefangen als Brauerlehrling bei Becks in Bremen. Dann hätte ich fast gesagt, die klassische Ausbildung durchlaufen, Studium in Weinstephan, Promotion in Weinstephan und seit bald 20 Jahren jetzt mittlerweile im internationalen Anlagenbau tätig. So hat mich auch letztlich der Weg in den hohen Norden zu Jürgen Nordmann, Störtebeker Braumanufaktur und auch das Schwesterunternehmen, über das wir heute eigentlich reden wollen, Inkbier Biotech, geführt. Dort bin ich der technische Leiter oder neudeutsch formuliert CTO und darf mich um die ganzen technischen, technologischen und, wie das in Startups nun mal so üblich ist, auch über Themen weit darüber hinaus kümmern. Das macht Spaß, ja, und Markus, ich bin gespannt auf unseren Talk und freue mich auf die Diskussion.
Absolut. Und ich muss schon mal sagen, allein der Titel ist natürlich spannend. Also Chief Technological Officer oder so ähnlich heißt es doch, oder?
Ja.
Also ganz, ganz schöner Titel. Aber natürlich mit sehr viel Verantwortung und sehr komplexen Aufgaben verbunden. Aber gleich ein bisschen drüber sprechen. Der Laden heißt Eat Beer. Das finde ich ja schon mal an sich genial. Oder Eat Beer Biotech. Also Bier essen. Vielleicht klären wir erstmal ein bisschen auf, was steckt denn eigentlich dahinter? Was macht ihr da eigentlich genau? Warum heißt es Eat Beer?
Genau, Eat Beer, ein Paradoxon, das nutzen wir auch eigentlich ganz gern, ja, um so ein bisschen die Neugierde bei, nicht nur bei dir jetzt in dem Fall, sondern auch vielleicht bei unseren Hörern zu wecken, ja, weil das klingt ja erstmal schräg, wie kann ich denn Bier essen, aber vielleicht so ein bisschen mal aus der Historie betrachtet, unser Inhaber Jürgen Nordmann ist ja auch in der Branche sehr gut bekannt als Visionär und Störtebeker Braumanufaktur ja auch immer wieder betrachtet als sehr innovatives Unternehmen. Und für Jürgen war das Thema Biertreber eigentlich seit längerem schon so ein bisschen im Fokus, wenn er da in sein Büro hockt und auf den Brauereihof guckt und sieht, wie die Lastwagen und Trucks hier den Hof verlassen, nicht nur natürlich mit den Bierspezialitäten, sondern auch natürlich mit den Nebenströmen. Ja, und da ist in unserem Fall der Biertreber natürlich nicht ganz unrelevant. Und das war ja für ihn schon immer mal so ein Thema. Mensch, was könnte man denn aus dem Treber noch machen, außer das letztlich in die Verwertung für Tierfutter zuzuführen, sondern vielleicht gibt es ja da noch andere Alternativen, um da vielleicht andere Wertströme und letztlich auch andere Wertschöpfungsketten letztlich auch zu erzeugen.
Ja, sehr interessant. Ich habe auch schon verschiedene Ansätze probieren können. Also da gibt's Firmen, die machen Kekse aus dem Treber. Dann hier in Franken macht man natürlich Schnitzelpanade oder Brot oder Brötchen oder sowas da draus. Also man bleibt immer sehr nah an diesem Ursprungsprodukt, dem Getreide sozusagen und versucht halt da irgendwie da was draus zu machen. Ihr geht ja jetzt eigentlich einen Schritt weiter und sagt, der Treber ist ein neuer Rohstoff sozusagen, aus dem ich dann mit einem komplexen Prozess wieder was ganz was anderes machen kann. Und das finde ich schon sehr spannend. Also wie kamen Sie denn da drauf?
Genau. Perspektivisch ist es so, dass wir eigentlich davon weggehen wollen und sagen, Biertriebe ist einfach nur ein Nebenstrom der Bierproduktion, sondern perspektivisch wollen wir eigentlich das so betrachten, dass alle Nebenströme auch Hauptströme sind. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen Nebenstrom, sondern wir wollen das alles als Wertstoff letztlich betrachten und da uns überlegen, was denn am meisten Sinn macht, aus diesen Stoffströmen letztlich auch herzustellen. Und genau, du hast es angesprochen, das Thema ist jetzt nicht super neu. Ja, in der Vergangenheit auch sind immer wieder schon mal Ideen kursiert, ja, was könnte ich dann aus dem Treber machen? Ja, also ziemlich die letzte Idee, was man machen sollte, ist, das energetisch irgendwie zu verwerten, sprich zu verbrennen. Da gibt es eigentlich einen schönen Spruch aus der universitären Landschaft: Das Einzige, was du verbrennst, wenn du den Treber verbrennst, ist das Geld. Deswegen war das für uns eigentlich nie eine wirkliche Option, weil es ist ein Lebensmittel. Und so sollte man das auch betrachten. Und klar, diese Produkte, die du genannt hast, im Bäckereibereich oder Chips oder sowas, das kursiert schon ein bisschen länger. Wir hatten uns allerdings überlegt, Mensch, was kann man denn noch machen? Und da ist so ein bisschen der Zufall eigentlich das Momentum gewesen. Wir hatten uns überlegt, Mensch, was kann man denn mit dem Treber machen? Und da war auch in der universitären Landschaft in Deutschland hier ein Professor in der Uni in Gießen, der auch Pilze zum Beispiel sehr intensiv benutzt hat zur Herstellung von Aromastoffen. Dann hatte aber auch die Challenge letztlich, dass klar, die Aromastoffe, die waren irgendwann mal da, aber was machen mit dem ganzen Pilz, mit dieser Pilzbiomasse? Sozusagen, er hatte einen ähnlichen Umstand wie wir. Wir haben hier ein Produkt, ein Stoffstrom und wissen aber nicht so genau, was man damit eigentlich tun kann. Und eben wie erwähnt, zufällig gab es hier eine Möglichkeit der Begegnung und des Austausches. Und dann kam man eigentlich relativ schnell darauf, dass man sagt, Mensch, die Themen sind irgendwie ähnlich. Lass uns doch mal den Treber versuchen, als Substrat für unsere Pilze zu betrachten. Klar, wir produzieren dann erstmal keine Aromastoffe mehr, sondern produzieren erstmal eine Pilzbiomasse. Und die schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Und dann überlegen wir uns mal, was könnten wir denn daraus eigentlich machen? Das ist so ein bisschen mal die Entstehungsgeschichte eigentlich von der Idee, die dahinter steckt.
Ja, das heißt also, wir haben den Rest, sage ich mal, aus dem Maisch- oder Läuterprozess. Das heißt, wir haben Getreidereste sozusagen. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen Pilz, der sich freut, wenn er da eben Proteine und andere Sachen hat, die er gerne frisst, und sich darauf vermehrt. Und daraus wird dann praktisch eine Masse, ein Konglomerat aus dem Rest von diesem Treber und eben dem, was der Pilz eben so wächst, sozusagen. Und dann ist die Frage, was kann man damit machen? Habt ihr dann, also, oder wie kommt man überhaupt auf die Idee zu sagen, wir machen dann aus diesem ganzen Ding etwas, und an welche Produkte kann man da denken, wenn man das dann hat? Also wie sieht das überhaupt aus?
Ja, ich meine, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Warum Pilze? Pilze sind ja durchaus bekannt als Allesfresser, ja. Du kannst denen fast alles anbieten, außer vielleicht Metalle. Aber im Bereich von Nährstoffangeboten sind die offen sozusagen und demzufolge freuen sie sich eigentlich über alles, was man ihnen so anbieten kann. Was wir eigentlich machen, ist in einer Fermentation, also sprich eine Technologie, die wir auch ja als Brauer durchaus kennen. Ja, die Herstellung von Bier ist letztlich auch nichts anderes, dass wir die Kraft von Pilzen, Hefe ist ja auch ein Pilz, letztlich verwenden. Deswegen ist auch der Link für uns jetzt von Eat Beer nicht ganz so weit weg, dass wir auch die Kraft von Pilzen letztlich verwenden, um das Substrat Biertreber letztlich fermentativ auch aufzubereiten. Was wir vielleicht der Illusion vorzubeugen, dass wir hier einen sichtbaren Ständerpilz sozusagen herstellen, so wie wir im Supermarkt oder auf Wochenmärkten entsprechend kaufen können. Das tun wir nicht, sondern wir kultivieren letztlich eigentlich den normalerweise im Waldboden schlummernden, nicht sichtbaren Teil des Pilzes, das sogenannte Myzel. Und das ist letztlich eigentlich sozusagen der Kernbestandteil dieser sogenannten Pilzbiomasse. So, und die Frage, die damit ja verbunden ist, was kann ich damit machen, das kursiert in der Lebensmittelbranche schon relativ lang, ja, dass diese Mikroproteine, wie es im Fachchinesisch heißt, durchaus interessante, vor allem funktionale Aspekte hat. Da geht es um proteinische Zusammensetzungen, ja, die für den Menschen sozusagen auch von der ernährungsphysiologischen Betrachtungsweise super relevant sind. Es geht auch um Ballaststoffe und so weiter, deswegen war das in der Lebensmittelindustrie oder Branche letztlich auch schon immer mal so ein bisschen im Fokus. Mensch, diese ganzen Pilzprodukte, was kann man denn damit vielleicht machen? Und genau aus diesem Aspekt heraus für uns ja einmal das Thema Fermentation, ja, als Brauer für uns natürlich, hätte jetzt was gesagt, der Gmade Wiesen, wie man Bayern sagt. Und auf der anderen Seite natürlich diese Perspektive sozusagen, ja, was habe ich denn letztlich an positiven Attributen dann mit so einem Pilzprodukt? Das war für uns so ein bisschen die Gemengelage, um zu überlegen, Mensch, was kann ich damit machen? So, und jetzt die Frage natürlich, was kann ich damit machen? Wir hatten damals in einem ersten Forschungsprojekt daraus mal einen Prototypen erstellt, eine hybride Bratwurst, ja, mit 40% Ersatz des klassischen Fleischanteils sozusagen mit unserer Pilzbiomasse. Und das Ergebnis war super überzeugend für alle, die damals die Chance hatten, es zu verkosten. Es war sehr interessant. Natürlich hattest du, weil da waren wir erstmal nur im Wesentlichen darauf orientiert zu gucken, ja, wie funktioniert das überhaupt. Wir hatten uns also noch nicht so um die Feinheiten gekümmert, wie Vermahlungsprozesse vom Treber und so weiter. Deswegen hattest du da immer noch so wieder so ein paar Spätzenkrümel da zwischen den Zähnen. Das war von der sensorischen, wie soll ich sagen, Empfindung natürlich ein bisschen suboptimal, aber insgesamt das sensorische Ergebnis war sehr überzeugend, ja, und im Blindtest, wenn ich das mal so sagen darf, wenn du es nicht weißt, dann war das komplett unauffällig und das war eigentlich für uns sozusagen auch letztlich das Proof of Concept, dass wir sagen, okay, wir sind hier scheinbar auf dem richtigen Trichter, dass wir letztlich auch versuchen, diese Technologie so weit weiterzuentwickeln, dass wir auch in diese Schiene dann Lebensmittel, Fleischersatz, Anführungszeichen, geistert ja auch immer wieder neuerdings durch die Presse, dass wir da entsprechend auf dem richtigen Trichter sind.
Also sehr spannend. Eine Frage vielleicht ganz kurz, wenn wir von damals reden, bei Startups sind das ja immer ganz andere Zeiträume. Wann war das?
Das ist jetzt gut 2 Jahre her, dass wir diese Prototypen gemacht haben. Mittlerweile sind wir einen Schritt weiter, dass wir letztlich versuchen, auch noch besser zu verstehen, ja, wie sozusagen die Anforderungen an so ein Produkt sind. Weil letztlich, was wir eigentlich ja als Startup vermeiden wollen, ist, wie du vorstellen kannst, gerade der Prozess jetzt ist nicht ganz trivial. Deswegen wollen wir eigentlich ganz gern vermeiden, dass wenn wir dann mal irgendwann so weit sind und auf den Knopf drücken und sagen, so, jetzt ist unsere Pilzbiomasse letztlich auch verfügbar und sozusagen auch für den Handel freigegeben, dann ist es natürlich uncool, wenn der Verbraucher irgendwann um die Ecke kommt und sagt, ja, das ist nice, aber das schmeckt irgendwie komisch oder das will ich eigentlich gar nicht oder wie auch immer. Deswegen sind wir natürlich jetzt super daran interessiert, auch in den Wertschöpfungsketten dazwischen, einmal von den Lebensmittelbetrieben, aber auch dann letztlich vom Handel noch besser zu verstehen, was wollen die jetzt eigentlich von uns, ja? Sprich, wie muss das Produkt eigentlich beschaffen sein? Gibt es da bestimmte Anforderungen? Muss es, keine Ahnung, ein bisschen mehr Geschmack, ein bisschen weniger Geschmack, ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, keine Ahnung, dass die letztlich auch bei der Ausgestaltung ihrer eigenen Produkte dann entsprechend auch freie Hand haben, sozusagen auch bei der Ausgestaltung dann sozusagen das Optimum da auch herauszuholen. Und genauso natürlich auch hat der Handel hier entsprechendes Interesse zum Sehen, was gibt es auf der Lebensmittelseite letztlich für Produktinnovationen. Und sozusagen dann weitergedacht, da können wir uns mal selber an die eigene Nase fassen, Markus, als Endverbraucher sozusagen, ja, wenn wir durch den Supermarkt gehen und solche Produkte in den Regalen entdecken, sind wir denn bereit, da auch zuzugreifen oder haben wir da irgendwelche Vorbehalte? Was ist das überhaupt? Was esse ich da? Biertreber, habe ich schon mal gehört, aber was war das noch? Deswegen das große Stichwort Verbraucherakzeptanz ist hier natürlich allumfassend. Deswegen hat der Handel hier natürlich extrem großes Interesse zum Verstehen. Einmal, was kommt sozusagen vorgeschaltet auf mich zu und dann auch nachgeschaltet sozusagen zu betrachten, was kann ich damit machen und wie kann ich denn meine Kunden von diesem Produkt dann auch zu überzeugen, dass sie es auch in den Warenkorb dann legen.
Ich versuche das jetzt mal so laienhaft nachzuvollziehen. Also wir haben praktisch den Treber. Das ist ja im Grunde eben, wie gesagt, die Reste aus dem Malch, aus dem Läuterprozess. Das ist dann Getreide, ausgelaugtes Getreide mit einer gewissen Feuchtigkeit. Dann kommt das praktisch in einen, sag ich mal, Bioreaktor, in irgendeinen Raum, wo dann der Pilz dazukommt, irgendwelche Sporen, die dann da hingehen. Und dann fängt praktisch ein Fermentationsprozess an. Das verwandelt sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen von der Konsistenz und so. Und dann trocknet man das und mahlt es und verarbeitet es dann weiter und würzt es oder nimmt man es so, wie es ist? Oder gibt es da einfach verschiedene Verfahren, verschiedene Ansätze? Und wie ist das, wenn man dann da drauf, sage ich mal, beißt oder wenn man das in den Mund nimmt? Kann man das dann schon vergleichen mit einer Art, sage ich mal, Fleischwurst oder irgendwie sowas? Oder also wie läuft das da so ab?
Genau, also grundsätzlich deine Vorstellung ist ziemlich treffend. Genauso ist es. Wir machen das Ganze entsprechend in Bioreaktoren oder Fermentern, die sehr ähnlich sind zu den Fermentern oder Gärtanks, wie man sie in der Brauerei eigentlich kennt, mit ein paar Besonderheiten, aber im Wesentlichen kann man sich so eigentlich ganz gut vorstellen. Und das ist das, was ich meinte vorher mit Produktanforderungen, deswegen auch die Gespräche mit den nachgeschalteten Wertschöpfungsketten, um besser zu verstehen, was wollen die jetzt eigentlich von uns, ja, wollen sie gerne ein Pulver oder wollen sie hier einen Frostblock oder gibt es ja verschiedene sozusagen Aggregatzustände, wie ich dieses Produkt dann letztlich auch zusammenstellen kann. Was insgesamt aber das Thema ist, was wir nicht machen, ist eine vorkonfektionierte Zusammenstellung eigentlich, sondern wir wollen das Produkt eigentlich so naturbelassen wie möglich ist. Das Stichwort ist hier Clean Label im Englischen, dass wir eigentlich auch von den ganzen Deklarationen, die notwendig sind auf den Etiketten und so weiter. Hier gibt es eigentlich nicht viel zum Ergänzen, außer dass es eben sich um ein fermentatives Produkt aus Biertreber handelt. Es gibt hier keine Zusatzstoffe oder sonstiges. Das heißt, das ist eigentlich auch bei den ganzen Überlegungen, die wir beim Aufbau dieses Prozesses machen, dass wir möglichst ohne irgendwelche chemischen Verfahren auskommen. Sondern im Wesentlichen eigentlich auf physikalische Verfahren setzen, wie ganz normale Vermahlungen, temperaturgesteuerte Prozesse und so weiter, aber eigentlich ohne Chemie. Und das ist eigentlich auch das, was letztlich auch der Handel beziehungsweise auch die Lebensmittelhersteller uns ins Buch diktieren. Und auf die Art und Weise gehen wir dann eigentlich den Schritt weiter und das Produkt dann letztlich auch in die Lebensmittelindustrie zu bringen. Und die Ausgestaltung zu einem fertigen Produkt, das ist nicht mehr unser Job, sondern wir liefern klassisch, würde man sagen, einen Zusatzstoff, den die Lebensmittelindustrie an dem Beispiel, was ich vorher erwähnt habe, mit der Bratwurst, ja, das ist kein Geheimnis, kann man nachlesen, waren die Rostocker Wurst- und Schinken-Spezialitäten, die daraus ein Prototyp erzeugt haben. Und das kann man sich tatsächlich so vorstellen, du nimmst die Masse, die ist auch von der Textur her und so weiter, ist die super ähnlich zu einer Fleischmasse, ja, also es ist nicht flüssig oder sonst irgendwas, sondern das ist eher wie so eine Paste. Und die hat aber trotz allem, und das ist eigentlich das Schöne, was die Pilze machen, die bringen eine super Struktur und Textur mit. Ja, deswegen hast du auch das Gefühl, dass du nicht irgendwie auf irgendwas, keine Ahnung, Gummiartigen oder was rumbeißt, sondern das ist sehr, sehr nah an dem klassischen Fleisch, an der Fleischhaptik und auch in den sensorischen Eigenschaften. Deswegen passt es hier und fügt sich super gut in diese hybriden Prozessumgebung oder Produktumgebung letztlich mit ein.
Also das finde ich insgesamt natürlich super spannend, weil es ja auch ganz, ganz viele Triggerpunkte so ein bisschen drückt, die gerade in der Gesellschaft einfach sind. Also generell das Thema Fleischersatz, aber auch überhaupt Nahrung, Nahrungsversorgung und auch Nachhaltigkeit, zum Beispiel auch beim Thema Bier. Was kann ich eben mit den, sage ich mal in Anführungsstrichen, Abfallprodukten eben so alles machen? Also es trifft einfach viele, bei vielen Punkten den Nerv. Ich kann mir das dann so praktisch vorstellen, so ähnlich wie man, sagen wir, Sojagranulat heutzutage verwenden kann, dass man eben entweder pur verwenden kann, um es zu irgendwas zu verarbeiten, oder eben in einem Mischung mit Fleisch zum Beispiel oder anderen Sachen zu verarbeiten. Also finde ich echt wirklich spannend. Ist es für euch das Thema, dann eher das Endprodukt zu verkaufen, also praktisch die Substanz, die dabei rauskommt? Oder geht es euch auch darum, den Prozess an sich irgendwie weiterzugeben, sodass vielleicht auch andere Brauereien ihren Treber auf die Art und Weise weiter verwursteln können?
Genau, das ist eigentlich die Idee weitergedacht, ja, dass wir bei unserem Pilzprozess nicht aufhören. Das ist letztlich für uns ist es nur ein Beispielprozess. Klar, damit fing alles an und das sind sozusagen unsere Wurzeln bei Eat Beer. Aber die Idee von Eat Beer geht eigentlich insofern weiter, dass wir sagen, nein, wir hören nicht hier auf und beschäftigen uns dann eigentlich nie wieder mit dem Thema, sondern was wir eigentlich machen wollen, ist, dass wir diese Technologie auch für andere Brauereien dann letztlich zugänglich machen. Das wollen wir über eine sogenannte Plattform dann auch steuern. Und die Idee dabei ist, dass das Ganze dezentral auch aufgebaut wird. Dezentral bedeutet, dass wir klar hier am Standort in Stralsund bei der Störtebeker logischerweise die Anlage Nummer 1 haben, aber die Technologie im Prinzip soweit auch dann in sogenannten modularen Produktionseinheiten dann zusammenstellen, dass das auch, wenn du so willst, eigentlich am jeglichen Ort des Planeten Erde funktioniert. Sprich nicht nur limitiert auf Deutschland, auch darüber hinaus, dass wir sozusagen die Produktion dieser Einheiten an eigentlich den Entstehungsort, wo diese Neben- oder Stoffströme entsprechend anfallen, sprich in die Brauerei wieder zurück, und dass auch andere Brauereien letztlich die Möglichkeiten haben, diesen Treber in der einen oder anderen Form entsprechend zu bereiten, um daraus Produkte wie zum Beispiel unser Pilzprodukt letztlich herzustellen. Aber wie schon erwähnt, ja, diese Pilztechnologie ist nur ein Beispiel. Es gibt mittlerweile auch für andere Nebenströme nebenbei erwähnt, ja, wie die Bierhefe beispielsweise, gibt es auch Firmen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, und mit denen sind wir natürlich auch im Austausch, um zu sehen, dass wir das alles sozusagen zusammenbringen und hier und das ist eigentlich die Vision letztlich, dass wir ein One-Stop-Shop, wenn ich mal so das bezeichnen darf, kreieren wollen, um letztlich auch die Anlaufstelle sein wollen für einerseits natürlich für die Brauereien, ja, die sagen, Mensch, ich habe hier ein Thema mit meinem Treber oder meiner Hefe, was mache ich denn damit? Da kommen sie zum Beispiel zu Eat Beer und sagen, was mache ich denn da? Und dann sagen wir, ja, okay, du kannst das so und so und so machen. Und by the way, wir haben hier sozusagen auch auf der Plattform dann letztlich die Wertschöpfungsketten danach, sprich auch die Lebensmittelindustrie und den Handel dann mit integriert, weil das Ganze macht ja auch nur Sinn, wenn du sozusagen Angebot und Nachfrage irgendwie versuchst zusammenzubringen. Und das ist letztlich eigentlich weitergedacht, die Idee von Eat Beer, dass wir eben nicht nur uns rein beschränken auf diesen Pilzfermentationsprozess, sondern insgesamt das ganze Thema Wertschöpfung von Brauereinebenströmen gesamtheitlich eigentlich betrachten. Und nochmal, nicht nur am Standort in Stralsund, sondern wenn du so willst, global.
Wirklich interessant. Das betrifft ja dann auch gar nicht nur die Brauerbranche, sondern letzten Endes haben wir da also auf jeden Fall die ganzen Whisky-Destillerien im Boot und wer weiß wen sonst noch alles. Ich habe ja auch ein bisschen rumgelesen, da tauchen dann Worte auf wie Pop-Up Factory oder Dark Mode oder so. Also muss ich mir das praktisch so vorstellen, dann, wenn ich jetzt die Brauerei, keine Ahnung, Meier hier in Bamberg bin, dann ordere ich mir so einen großen schwarzen Container und den stelle ich dann dahin und dann tue ich oben zum Beispiel meinen Treber rein und kriege dann regelmäßig unten meinen Pilzgranulat oder irgend sowas daraus.
Genau so kann man sich's vorstellen. Ich meine, natürlich wird es Schnittstellen geben zum Unternehmen. Ja, die muss ich natürlich auch entsprechend erstmal herstellen und so weiter. Aber letztlich, wenn es um den Betrieb der Anlagen geht, ist genau das eigentlich das Ziel. Ja, diese sogenannte Dark Factory oder Light Out Factory, da gibt es verschiedene Begriffe. Was dahinter eigentlich verstanden wird, ist eigentlich nichts anderes, dass ich sozusagen das Ganze so weit automatisiert habe, dass die Prozesse eigentlich autonom ablaufen und eigentlich, ja, so wie du es eigentlich auch schon beschrieben hast, ja, quasi auf Knopfdruck funktionieren und das Ganze natürlich dann auch überwacht werden muss, ja, dass die entsprechende Sensorik, also sprich die Messtechnik vorhanden ist, um diese ganzen Prozesse, die da ablaufen, auch unter Kontrolle zu halten, ja, dass die Daten entsprechend dann auch verstanden sind und so weiter und dass wir im Worst Case natürlich hier auch versuchen, entsprechend einzugreifen. Aber ich meine, das ist klar, hat jetzt erstmal nichts mit Fermentation zu tun. Aber wenn du mal überlegst, hier die Produktion von anderen Technologien wie Mobilfunkgeräte und so weiter, gibt es ja mittlerweile schon Beispiele, ja, die genau nach diesem gleichen Prinzip funktionieren. Und deswegen sind wir hier entsprechend dran, gerade diese modularen Produktionen genau aus diesem Standard, wenn ich mal so sagen darf, aufzubauen und das Ganze hilft uns natürlich auch entsprechend die Anlagen so effizient wie möglich dann letztlich auch einzusetzen und auch zu betreiben.
Habt ihr mal versucht oder probiert, ob verschiedene Treber zu verschiedenen Ergebnissen führen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Bamberg Rauchbier mache oder ihr euer Whiskybier in Stralsund oder sowas, ich meine, dann ist der Treber ja schon anders, als wenn ich, keine Ahnung, an Weizen gerade gemacht habe oder vielleicht ganz normales Pilz oder so. Also übertragen sich da Aromen? Könnte ich mir dann hier eine rauchige Bratwurst machen?
Ja, das haben wir tatsächlich probiert mit Zorn zusammen von der Uni in Gießen, wurden über 150 Pilze mal gescreent, ja, weil die Frage ist ja auch erstmal, welcher Pilz ist es denn jetzt? Und das war mal einmal von der Pilzseite her betrachtet, dann aber auch von der Substratseite, also sprich vom Treberangebot hatten wir, und da haben wir in Stralsund ja durchaus einige verschiedene Varianten und die hatten wir auch mal durchprobiert und da haben sich schon doch auch Unterschiede gezeigt. Jetzt hatte ich vorher gesagt, der Treber, den kannst du im Prinzip eigentlich alles anbieten, du frisst das auch, das tut er auch, ja, aber manche gehen halt doch einfach nochmal ein bisschen besser als andere und demzufolge ist das für uns schon auch interessant. Klar, das, was du sagst hier mit Bamberg und Schlenkerla und so weiter, das wird an dem Pilz vermutlich nicht spurlos vorbeigehen. Ich habe es jetzt noch nie ausprobiert, aber wäre mal interessant, ja, was der Pilz damit macht. Ich hatte vorher gesagt, eigentlich sind wir daran interessiert, ein möglichst neutrales Produkt rauszubekommen. Aber es kann durchaus sein, kann ich mir vorstellen, ja, dass es zum Beispiel, ja, wenn diese Smoky-Aromen da irgendwie eine Rolle spielen sollten und die interessant sind oder Pilz, die auch vielleicht nicht komplett vernichtet, dass das hier vielleicht so ein ganz interessanter Showcase sein könnte. Ja, ich weiß es nicht, aber kann ich mir durchaus vorstellen. Genau.
Ja, also auf jeden Fall eine interessante neue Spielwiese, die man da so ein bisschen hat. Wie weit seid ihr denn von der rechtlichen Seite her? Also ist das dann praktisch schon als Lebensmittel zugelassen oder ist das ein Prozess, der dann noch ein bisschen dauert, den man dann noch durchgehen muss?
Genau, das ist tatsächlich ein Knackpunkt, den wir noch erfüllen müssen. Obwohl wir den Pilz, den wir eigentlich einsetzen, das ist weltweit die Nummer 2 der Speisepilze, wohl bekannt und wohl schmeckend und so weiter, auch vom Gefährdungspotenzial kein Problem. Allerdings bei den Myzelien betrachtet die Europäische Lebensmittelüberwachungsbehörde EFSA betrachtet das ein bisschen anders. Demzufolge ist das eingestuft als sogenanntes neuartiges Lebensmittel, Novel Food. Und da brauchst du nicht nur Europa, sondern auch im Rest der Welt, du brauchst für derartige Produkte entsprechend eine Zulassung. Und da sind wir jetzt gerade dran, dass man das entsprechend nach den Vorschriften und Regularien von dieser Kontrollbehörde entsprechend aufbereiten und denen die ganzen Unterlagen zusammenzustellen und zur Verfügung zu stellen, dass sie ihre, im Eigentlichen geht es dann um eine Risikobewertung und wenn die mit ihrer Übung dann letztlich mal irgendwann durch sind, streng genommen dauert 17 Monate. Das heißt also, wir rechnen damit, dass das irgendwann 2029 wahrscheinlich der Fall sein wird, dass diese Produkte dann auch letztlich freigegeben sind und sozusagen dann auch in den Handel, im Handel verfügbar sein können. Genau, das ist so ein bisschen der Pferdefuß, der dabei ist. Trotz allem und weil, wie gesagt, der Zeitraum doch relativ lang ist und wir aber schon eigentlich auch ganz gern so ein gewisses Gespür haben wollen, ja, wo geht denn da vielleicht die Reise hin, dass wir auch jetzt schon damit anfangen mit, und das machen wir ja auch, durchaus, dass wir jetzt immer weiter sozusagen auch an der Technologie fallen und da fällt logischerweise ja auch immer wieder Produkt an, dass wir dieses Produkt natürlich nicht auf kanalig Hande fahren, sondern damit auch was Sinnvolles anstreben und zwar weiter an diesen sogenannten Prototyping arbeiten, um Produkte entsprechend herzustellen und diese auch dann letztlich in Verkostungen dann letztlich auch mal zu beurteilen und das ist eben in Deutschland nicht ganz so easy, ja, du kannst mit neuartigen Lebensmitteln, rechtlich darf ich das gar nicht, in größeren Ansammlungen wie auf Messen oder sowas diese Produkte anbieten, das ist nicht erlaubt. Ich kann es in kleinen Räumen machen mit namentlich bekannten Personen, aber wir wollen das Ganze jetzt auch tatsächlich ein bisschen ausweiten, um statistisch auch mal ein bisschen stichhaltige Ergebnisse zu bekommen. Und da ist in Deutschland auch nicht nur in dem Thema, ja, das kennen wir auch aus anderen Bereichen, aber auch hier, da mahlen die Mühlen etwas langsam. Das Stichwort ist hier Reallabor. Das heißt, dass ich sozusagen auch in einem geschützten Bereich letztlich auch die Möglichkeit bekomme, genau diese auch noch nicht zugelassenen Produkte auch einem größeren Personenkreis auch zuzuführen, zur Verkostung. Klar, die müssen damit logischerweise einverstanden sein, die müssen namentlich bekannt sein und all solche Sachen muss ich natürlich erfüllen. Da ist im dümmsten Fall, in Anführungszeichen, ist natürlich auch ein Arzt dabei, dass, falls doch mal irgendwas ist, dass hier entsprechend auch sofort medizinische Hilfe dabei ist, dass diese ganzen Regularien und so weiter, die muss ich erfüllen, aber die sind für uns natürlich super relevant, um letztlich auch einen gewissen Erfahrungsschatz auch mal zu sammeln und damit aber auch letztlich mit der Lebensmittelindustrie und auch mit dem Handel in diese Art Diskussionen zu gehen, dass sie auch verstehen, guck, die haben eigentlich von allen Seiten die das ganze Thema beleuchtet und damit fühlen die sich auch fein und wenn dann letztlich auch noch sozusagen der grüne Haken kommt von der EFSA, also dieser Europäischen Food Safety Association, dann passt sozusagen alles zusammen und dann hoffen wir damit auch, wenn das dann alles so auch kommt, dass diese Produkte dann auch letztlich dann erfolgreich im Markt sich einführen.
Also da melde ich mich auf jeden Fall schon mal für die nächste Vorverkostung an. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Kann das denn tatsächlich auch so ein richtiger Business Case werden? Also weil bisher ist ja der Treber, wie wir schon gesprochen haben, eher so ein Abfallprodukt und das Geld wird verdient mit dem Bier. Aber könnte man sich tatsächlich vorstellen, dass auch der Treber auf die Art und Weise tatsächlich was wird, mit dem die Brauerei dann schwarze Zahlen schreibt und sozusagen was ein bisschen vielleicht auch in der aktuellen Krise helfen kann und noch ein zweite Wertschöpfungskette starten kann?
Na klar, Markus, das ist so. Ich meine, wir können lang darüber philosophieren, über Technologie und Nachhaltigkeit und so weiter, aber es geht schon natürlich auch darum, was für eine Wertschöpfung ich mit solchen Produkten natürlich erreichen kann. Und wenn man sich mal anschaut, was im Moment für die Tonne Treber erlöst wird, das ist Peanuts, ja. Das ist nicht sonderlich erquickend. Und gerade mit diesem Pilzprodukt beispielsweise, ja, da bin ich auf einer ganz anderen Schiene unterwegs. Deswegen ist es nicht nur natürlich interessant im Sinne von CO2-Footprints oder Nachhaltigkeitsgedanken oder oder ja, resilientere Ernährungsschienen oder sowas, sondern natürlich auch für die Brauer. Und ich meine, das wissen wir alle, ja, die Brauwirtschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, die hat schon zu kämpfen, ja, mit veränderten Trinkgewohnheiten und so weiter. Deswegen ist es für Brauer natürlich schon auch super interessant, um hier auch andere Wertschöpfungsquellen zu erschließen, um letztlich auch sicherzustellen, dass auch die Betriebe nicht nur morgen, sondern auch übermorgen noch funktionieren. Und Jürgen Lockmann hat das neulich ja auch mal in einer Veröffentlichung thematisiert. Ja. Wir müssen als Brauer zwingend eigentlich raus aus dieser Rückspiegelbetrachtung, ja, nicht nur nach hinten gucken, sondern vor allem nach vorne. Und da sind diese Themen natürlich sehr, sehr interessant, weil sie klar erstmal ein neuartiges Themenfeld bedienen, aber perspektivisch auch natürlich sozusagen sich positiv auf den Geschäftserfolg auswirken können und müssen auch.
Kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann auch mal für Hobbybrauer interessant wird, dass die dann sagen, okay, ich hab ja auch meinen Treber sozusagen und dann mache ich das bei mir zu Hause in irgendeiner Form?
Ja. Klar, ich meine, da ist jeglicher Scale natürlich vorstellbar. Logischerweise die Technologien und so weiter, die werden hier durchaus anders sein, weil gerade für unseren Prozess, den wir jetzt uns überlegt haben, brauchst du sozusagen schon einigermaßen konstanten Nachschub an Substrat. Aber es gibt durchaus andere Beispiele, wie ich mit solchen Nebenströmen oder Stoffströmen letztlich auch umgehen kann. Ich weiß nicht, kannst du mal googeln, gibt es hier Hut und Stiel, heißen die, das ist eine österreichische Firma, die nicht auf Biertreber, auf Kaffeesatz sozusagen, so ein Substrat anbieten, wo du letztlich selber eigentlich deinen Pilz kultivieren kannst, ja, also da wachsen dann keine Myzelien, sondern tatsächlich auch der sichtbare Teil. Ist eigentlich ganz cool. Das ist so eine Boxlösung. Und sowas ist durchaus auch für Heim- und Hobbybrauer vielleicht eine Möglichkeit, ja, dass du sozusagen den Treber einmal autoklavierst, also entsprechend haltbar machst und dann mit einer Pilzkultur beimpfst. Und dann kann da eine schöne Pilzkultur entsprechend sich entwickeln und wachsen. Und sowas kann ich mir auf verschiedenen Skalierungen letztlich auch vorstellen, dass das auch für die erwähnten Heim- und Hobbybrauer natürlich auch darstellbar ist.
Sehr spannend. Also da waren wir dann bei uns bei der Bierakademie das auch mal mit unseren Trebern ausprobieren. Klingt super. Und ich bin ja auch ein großer Pilzfreund. Also insofern passt das ja in jeder Hinsicht bestens zusammen. Vielen Dank auf jeden Fall. Also toller Einblick, tolle neue Entwicklung und super, dass ihr da auch so professionell rangeht. Vielleicht als letzte Frage noch, arbeitet ihr bei solchen Projekten dann auch viel mit KI schon?
Tatsächlich ja. Nicht, wenn es um die Ausgestaltung der Rezeptur oder sowas geht, wie man sich vielleicht vorstellen könnte, sondern im Wesentlichen geht es bei KI bei uns darum, dass wir, hatten wir vorher kurz angeschnitten, das Thema Dark Factory, also autonome Prozesskontrolle. Da sind wir noch ein Stück weit davon weg, weil biotechnologische Prozesse, die sind gar nicht so einfach autonom oder vollautomatisch zu kontrollieren. Und da fehlen uns tatsächlich noch ein, zwei Elemente, Bausteine, um das wirklich durchgängig zu verfolgen. Und da hilft uns, weil wir letztlich mit sehr, sehr großen Datenmengen letztlich operieren. Da helfen uns aber gerade diese neuen Technologien wie KI beispielsweise, aus diesem unglaublich großen Datenvolumen entsprechend die Daten rauszufummeln, die wir letztlich eigentlich brauchen, um das Prozessverständnis zu haben. Und da fühlen wir uns gerade jetzt mit diesen neuen Technologien natürlich super aufgehoben, um entsprechende Modelle zu erstellen, dass wir auch in diese Richtung dann kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Und ja, long story short, um deine Frage kurz zu beantworten, ja, KI ist hier definitiv ein Thema und ist eigentlich aus dieser ganzen Betrachtung für uns eigentlich auch gar nicht wegzudenken.
Spannend. Also, das Bier geht neue Wege. Wir schauen nach vorne und wir finden auch neue Wertschöpfungskreise. Ganz großartig. Vielen, vielen Dank. Wünsche euch natürlich viel Erfolg. Doch noch eine allerletzte Frage. Wo denkst du, steht das Projekt in 5 Jahren?
In 5 Jahren stehen wir in Stralsund und freuen uns über eine laufende Produktion in Störtebeker Braumanufaktur und grillen dann nicht nur klassische Steaks und Würste, sondern haben entsprechend auch die Möglichkeit, hier unsere Produkte dann letztlich auf den Grill zu legen. Genau, und wie erwähnt, natürlich das Ganze nicht nur in Stralsund, sondern auch darüber hinaus. Und sozusagen, dass wir dann einen Schlüssel auch für andere Brauereien sozusagen parat haben, um sicherzustellen, dass auch die Brauereien in Zukunft nicht nur natürlich die Nebenströme verarbeiten, sondern auch trotz allem noch in der Lage sind, leckeres, köstliches Bier zu produzieren.
Genau, und dann haben wir zum Tag des Bieres in Bamberg nicht nur das wunderbare Rauchbier, sondern auch die Rauchtreber-Bratwurst. Wunderbar. Also vielen, vielen, vielen Dank. Und dann wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag und bin gespannt, wie die Geschichte so weitergeht.
Ja, vielen Dank.
Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.